So, liebe Jugend, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr auf heute, auf dieses sehr, sehr extravagante Thema. Und ist es nicht schön, Leute, wir sind umgezogen von dem großen Raum in einen kleineren Raum, damit es wärmer ist. Und auch hier ist es kalt. Okay, aber eigentlich dürfen wir nicht lachen heute, denn heute geht es um Trauer. So, lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir so sehr, dass wir jetzt dein heiliges Wort aufschlagen dürfen. Oh Gott, und wir wollen uns festhalten an dem Kreuz. Wir wollen das, was du getan hast auf Golgatha, schätzen. Herr, und das Thema heute ist so anders als das, was wir eigentlich hören wollen oder das, was wir, ja, mit was wir uns beschäftigen wollen. Vater, ich bitte dich, dass du uns heute die Augen auftust und dass wir lernen zu trauern über die richtigen Dinge. Und dass wir Glückseligkeit erfahren, weil du uns tröstest. Herr, bitte rede du jetzt und verändere uns und schenke, dass wir dieses Wort niemals vergessen. Herr, du kannst es tun. Herr, in Jesu Namen. Amen. Der einzige Weg zur Glückseligkeit, trauere. Wer von euch hat viel Werbung für heute gemacht? Wahrscheinlich lag es an diesem Titel. Jesu Weg zur Glückseligkeit ist so anders als der Weg der Welt zur Glückseligkeit. Er ist das absolute Gegenteil. Die Welt versteht unter Glückseligkeit, nimm dir, was du willst. Werde erfolgreich, mach richtig Kohle. Und Jesus sagt, der Weg zur Glückseligkeit ist, werde arm, geistlich arm, trauere. Gerade heute bei dem Thema ist es super gegensätzlich. Vielleicht mehr als bei jeder anderen Glückseligpreisung. Die Welt sagt, glücklich sind die, die lachen, die immer eine gute Zeit haben. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die trauern. Gerade wir Jugendlichen, wir fürchten uns vor diesem Wort. Dieses Wort ist so weit weg von unserem Kontext, von unserem Umfeld. Wir wollen eigentlich immer nur köstliche Zeiten haben, lachen, schöne Gemeinschaft haben. Und ist es nicht so, dass wenn wir einen richtig schönen Abend hatten, dass wir dann daran zurückdenken, wie viel wir gelacht haben? Habt ihr euch schon mal getroffen, um gemeinsam zu weinen, gemeinsam zu trauern? Das Thema hat mit uns ziemlich wenig Kontakt. Und wenn wir dann einer Konfrontation nicht aus dem Weg gehen können, dann geht es uns wie David, dass wir sagen, oh, hätte ich Flügel, ich würde einfach wegfliegen. Einfach weg, das will ich nicht erleben. Und dieser Wunsch ist tief in uns. Und die Frage ist, wenn wir nichts mit Trauer zu tun haben wollen, von uns aus, warum in aller Welt, sagt Jesus hier, wenn ihr trauert, seid ihr glückselig. Wenn es uns so entgegenstrebt, warum sagt es Jesus? Warum sollen wir trauern? Und warum in aller Welt ist da Glückseligkeit zu finden? Was meint Jesus hier? Und wenn man die Welt fragen würde, wo geht der Weg zur Glückseligkeit hin? Dann würde sie vieles sagen, aber eines nicht. Über Trauer. Was meint Jesus hier? Und egal, was er meint, wir müssen uns vor Augen halten. Hier spricht der Schöpfer. Der den Menschen am besten kennt. Mit anderen Worten, er weiß am allerbesten, was gut ist für uns. Aber was meint Jesus? Warum trauern? Welche Trauer? Verbietet er uns hier zu lachen? Und ich habe mir hier gedacht, was würde passieren, wenn er das wirklich meinen würde? Was würde passieren, wenn man Georg Görtzen verbieten würde zu lachen? Wo würde all diese Energie hingehen, die er in das Lachen investiert? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, er würde explodieren. Seht ihr? Wir lieben es zu lachen. Wir lachen gerne. Ist Gott gegen gute Laune? Lass uns den Bibeltext aufschlagen. Die zweite Predigt hören, Matthäus Kapitel 5, Vers 4. Und wir gehen dem heute auf den Grund. Matthäus Kapitel 5, Vers 4. Und hier heißt es: Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wir behandeln heute 5 simple Fragen. Wir beginnen mit der ersten Frage. Was bedeutet Glückseligkeit? Und hier, das habt ihr alles letztes Mal schon gehört, ich möchte es ganz komprimiert zusammenfassen. Aber bevor wir hier anfangen, gebe ich euch nochmal den Kontext. Wir befinden uns hier in der Bergpredigt, der besten Predigt, die je gepredigt wurde. Jesus befindet sich hier in der Nähe von einem Ort namens Tabgha mit einer wunderschönen Aussicht auf den See Genezareth, umgeben von Feldern. Und dort steht er auf einer Anhöhung, seine Jünger sind in der ersten Reihe und er lehrt seine Jünger, primär seine Jünger, denn die Bergpredigt ist an die Christen gerichtet und eine große Volksmenge sitzt um sie herum und ist sozusagen Gast bei der Lektion, die der Meister, die der Messias seinen Jüngern gibt. Ich komme zur ersten Frage: Was bedeutet Glückseligkeit? Julian hat bereits gesagt, der Mensch ist, seitdem er geschaffen wurde, auf der Suche, beziehungsweise seitdem er gefallen ist, auf der Suche nach Glückseligkeit. Alles, was ihr tut oder nicht tut, tun wir letztendlich, weil wir uns davon etwas versprechen. Wir lernen, weil wir eine gute Note wollen. Das schaffen viele von euch nie. Wir gehen ins Fitnessstudio, weil wir uns davon etwas versprechen. Wir essen gutes Essen. Wir gehen gemeinsam essen, geben richtig Geld aus, schenken Leuten etwas. Überall finden wir ganz unten das Streben nach Glückseligkeit. Wisst ihr, und der Mensch hat bis heute noch keine Antwort darauf gefunden, aus sich heraus. Und Jesus stellt sich hin und das erste Wort, das er sagt, glückselig. Und die jahrtausendlange Suche beantwortet Jesus in wenigen Sekunden. Und das kann er. Er hat uns geschaffen und er weiß, was uns glücklich macht. Und warum? Warum ist das so? Jesus ist derjenige, der uns geschaffen hat mit genau diesem Verlangen nach Glückseligkeit. Und warum gibt er dieses Verlangen in uns? Weil er die Antwort darauf ist. Und zwar nur er. Nur er ist das Ende der Suche nach Glückseligkeit. Und deswegen ist die Glückseligkeit auch ausschließlich für Christen. Die Seligpreisungen sind nur für Christen, denn nur Christen erfahren wahre Glückseligkeit in dem, der die Glückseligkeit selbst ist. Ich war mal auf einem Konzert, auf einem sehr weltlichen Konzert, und da war auch eine sehr weltliche Person dabei, unser Pastor. Und das war ein Hugh Jackman-Konzert. Der hat ja so eine Konzertreise gemacht, das war im Jahr 2019. Und da hat er etwas gesagt, das hat mich nicht losgelassen. Und der hat ja weltlich gesehen alles, alles. Und dann hat er gesagt, und das war so eine Show, und da hat er auch so einen kleinen Input dann gemacht. Und dann hat er erzählt, er war mal in Australien, da hat er eine Erfahrung gemacht. Und da wurde er von dem Australian Spirit so berührt, so erfüllt. Und seitdem ist er auf der Suche danach. Krass, oder? Der Typ hat alles, was man sich nur vorstellen kann. Weltbekannt, reich bis zum geht nicht mehr, sieht gut aus, gesund, gesunde Familie und alles. Und trotzdem immer auf der Suche nach etwas. Warum? Weil physische Dinge das Herz des Menschen, die Seele des Menschen nicht berühren. John Owen hat es so treffend gesagt. Genauso wenig wie ein Blatt Papier, eine abgefeuerte Patrone aufhält, genauso wenig berühren die physischen Dinge dieser Welt unsere Seele. Man kann nicht einfach Öl auf die Seele schütten, das geht nicht. Und die Glückseligkeit, die die Welt anbietet, ist rein physisch, rein materiell. Aber Jesus bietet hier eine Glückseligkeit, die weit darüber hinausgeht, die tiefer geht. Das Wort Makarios im Urtext, eine innere, tiefe Glückseligkeit, ein Zustand, der vollkommen unabhängig ist von dem, was drumherum passiert. Egal, ob du krank bist, arm bist, Bettler bist, Single bist, weltlich gesehen hässlich bist, du kannst absolut Glückseligkeit erfahren in deinem Herrn. Und diese Glückseligkeit meint er, eine Glückseligkeit, auch wenn alles um dich herum tobt, du trotzdem feststehst und glücklich bist, bis zum geht nicht mehr. Und genauso wie alle Glückseligpreisungen von ihm ausgehen, so führt auch jeder Weg der Glückseligkeit zu ihm hin. Er ist das Zentrum des Glücks. Und ich hatte schon gesagt, die Seligpreisungen sind ausschließlich für Christen. Und in unserem Text, nur Christen erfahren wahren Trost. Nur Christen werden das Reich Gottes sehen. Als zwei Beispiele. Und noch eins. Und nur Christen werden Söhne Gottes heißen. Glückseligkeit wird hier in der Bergpredigt mit Christsein gleichgestellt. Und deswegen, wenn du hier bist und den Herrn noch nicht kennst oder nicht glücklich bist, der Weg führt zu Jesus. Und zwar nur zu ihm. Komm zu Jesus und das zunächst voller Trauer. Ist das nicht seltsam? Hört man das nicht öfter so als Vorurteil, oh, die Christen sind doch immer so traurig, so niedergeschlagen. Und ich kann dieser Person eine Sache sagen, die kennt nicht euch als Haufen hier. Nichts könnte weiter weg sein von der Wahrheit. Sagt uns das Wort Gottes nicht, freut euch. Aber man sage ich, freut euch, alle Zeit, Philipper 4,4. Wie passt das zusammen? Glückseligkeit? Trauer? Wir kommen zur zweiten Frage. Welche Art der Trauer meint Jesus? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, werden wir zunächst einmal schauen, was das nicht bedeutet, welche Trauer nicht gemeint ist. Die Bibel spricht sehr viel über Trauer, sehr, sehr viel. Die Bibel kennt 9 unterschiedliche Wörter über Trauer. Und warum? Weil Gott weiß, dass Trauer ein fester Bestandteil unseres Lebens ist, der auf 9 unterschiedliche Weisen mit 9 unterschiedlichen Wörtern beschrieben wird. Es gehört zu uns dazu. Und das Wort, das hier verwendet wird, ist das allerstärkste von ihnen. Und das verrät uns etwas über diese Trauer, die hier gemeint ist. Eine Trauer, die mit Totentrauer gleichgesetzt wird. Eine tiefe, tiefe Trauer über jemanden, den man verloren hat. Wir finden diese Trauer zum Beispiel bei Jakob, als er dachte, Josef ist gestorben und er trauerte aus tiefster Seele. Traurigkeit spielt auch in vielen anderen Stellen eine Rolle, zum Beispiel Abraham, als er Sarah verloren hat. Zum Beispiel David im Psalm 42, wo er sagt, meine Tränen sind meine Speise geworden, Tag und Nacht. Und sie sprechen zu mir, wo ist dein Gott? Oft ist Weinen und Tränenvergießen ein Ausdruck unserer Trauer. Und so drücken wir aus, was wir empfinden, wenn wir Schmerzen haben innerlich. Und auch für uns Christen ist es eine Realität. Jeder von euch hat schon geweint. Und so drücken wir aus, was wir empfinden. Das ist eine Realität in unserem Leben. Ein weiteres Beispiel, Timotheus, 2. Timotheus 1, 3 bis 4. Da sagt Paulus, ich erinnere mich, wie du geweint hast, Timotheus. Ich erinnere mich deiner Tränen. Warum war Timotheus so innerlich zerbrochen? Aufgrund von Entmutigung, wie es in dieser Gemeinde ging, wo er diente. Und auch in Apostelgeschichte 20, wo Paulus sie endgültig verließ, um nach Rom zu gehen. Und sie knieten nieder, in Apostelgeschichte 20, 37, und weinten, so heißt es, sehr laut. Paulus hat ihnen wenige Verse vorher gesagt, es kommen reißende Wölfe, die werden es auf euch abgesehen haben. Und die Ältesten sagten ihm, Paulus, geh nicht nach Rom. Trotzdem, sie trennen sich und sie weinen. Egal, ob wir weinen wegen Verlust, Einsamkeit, Sorgen, auch Krankheit, Schmerz, sind legitime Gründe zu weinen. Und hier sehen wir, der Herr hat uns auch dieses Geschenk gemacht, dass wir das ausdrücken können, dass wir Tränen vergießen können, um das auch ein Stück weit auszudrücken und auch rauszulassen. In Prediger 3 heißt es auch, es gibt eine Zeit dafür. Es gibt eine Zeit zu weinen, eine Zeit zu lachen. Aber die Bibel kennt auch eine Trauer aus falschen Motiven, eine Trauer, die gegen Gottes Absichten geht. Zum Beispiel eine Trauer aufgrund von ungestillter Begierden. Tränen, die vergossen werden aufgrund von Sünden, die man nicht begehen kann. Ich gebe euch ein Beispiel. Amnon, 2. Samuel 13. Er wollte sich sexuell an seiner Schwester vergreifen. Und er hat es erstmal nicht gemacht. Und ihm ging es so schlecht. Und ja, dann hat es so traurig gemacht. Ahab, er war so traurig. Ein böser König. Er war so traurig, dass Naboth ihm nicht den Weinberg gegeben hat, weil es an seinen Palast angeschlossen hat. Und er war so traurig, dass er tagelang nichts gegessen hat. Und letztendlich hat er ihn doch umgebracht. Oder auch bei David. Ihr erinnert euch an Absalom, an seinen Sohn, der sich an David vergriffen hat, der rebelliert hat gegen ihn, gegen seine Herrschaft. Und letztendlich kam es zum Krieg und Absalom starb. Und David hat um ihn getrauert. Und das möchten wir mal aufschlagen. Das ist 2. Samuel 19, 2. Samuel 19, Verse 2 bis 7. 2. Samuel 19, Vers 2 bis 7. Und hier heißt es, und es wurde Joab berichtet, siehe, der König weint und trauert um Absalom. Und der Sieg wurde an jenem Tag zur Trauer für das ganze Volk. Denn das Volk hörte an jenem Tag sagen, der König ist betrübt um seinen Sohn. Und das Volk stahl sich in die Stadt hinein an jenem Tag, wie ein Volk, das sich wegstiehlt, das zu Schanden geworden ist, wenn es vom Kampf geflohen ist. So, dann lese ich weiter. Ah, und dann Vers 5. Und dann schrie David, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Vers 6, Joab, da begab sich Joab zum König ins Haus und sprach, du hast heute das Angesicht aller deiner Knechte beschämt, die heute dein Leben errettet haben. Und ich lese weiter ab Vers 7. Weil du liebst, die dich hassen und hassen, die dich lieben, denn du hast heute deutlich gemacht, dass dir Oberste und Knechte nichts sind, denn heute erkenne ich, dass wenn Absalom lebendig und wir alle tot wären, dass es dann recht wäre in deinen Augen. Es ist eine Art der Trauer, die nicht Gott wohlgefällig ist. Es gibt also eine angebrachte Trauer und eine unangebrachte Trauer. Aber darüber redet unser Text nicht. Und wir haben zunächst darüber gesprochen, damit wir das ganz klar unterscheiden können. Unser Text redet über eine gottgemäße Trauer, über eine gottgewollte Betrübnis. Und hier ein ganz wichtiger Vers, schlag den mit mir auf, 2. Korinther 7, Vers 10. Und dieser Vers erklärt uns, welche Trauer hier gemeint ist. Weder eine angebrachte Trauer, eine weltliche Trauer, die ganz natürlich ist für den Menschen, auch nicht eine unangebrachte Trauer, sondern eine gottgemäße Trauer. 2. Korinther 7, Vers 10. 2. Korinther 7, Vers 10. Und hier heißt es, denn siehe, eben dieses, dass ihr gottgemäß betrübt worden seid, wie viel Fleiß hat es bei euch bewirkt? Gottgemäße Trauer. Was ist damit gemeint? Das zeigt uns, wir können so viel heulen, wie wir nur wollen. Entweder angebracht oder unangebracht, aber solange es nicht gottgemäß ist. Wenn wir einfach nur trauern, weil wir einsam sind, Single sind, wenn wir eine geliebte Person verloren haben, wenn wir Probleme haben in unserer Beziehung, unerfüllte Liebe, Schmerzen, Krankheit, wir können so viel heulen, wie wir nur wollen. Es wird uns letztendlich kein Leben bringen. Kein Leben. Jetzt erst ist mir aufgefallen, dass ich den falschen Vers vorgelesen habe. 2. Korinther 7, Vers 10, da heißt es, denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Leben. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Das heißt, wenn wir einfach nur traurig sind wegen den Dingen, die ich vorhin gesagt habe, es führt letztendlich nicht zum Leben. Aber die gottgemäße Trauer führt uns zum Leben. Es gibt nur diese eine Art der Trauer, die uns Leben schenkt. Und das ist die göttliche, die gottgemäße Trauer. Und warum? Weil sie uns zur Buße führt, zur Umkehr führt. Und deswegen können wir jetzt wissen, die Traurigkeit, die der Herr hier meint in Matthäus 5,4, ist die Traurigkeit über die Sünde. Glückselig die, die trauernd sind über ihre Sünde. Die weltliche Trauer führt zu nichts. Sie ist nutzlos im Grunde genommen. Sie führt letztendlich zum Tod. Mit anderen Worten, da ist kein Leben darin, egal wie viel wir rumheulen. Die göttliche Trauer bewirkt Umkehr. Und die Umkehr bewirkt Rettung. Und die Rettung bewirkt Trost. Ich lese weiter in 2. Korinther 7, lese die Verse 10 bis 13. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, eben dieses, dass ihr gottgemäß betrübt worden seid, wie viel Fleiß hat das bei euch bewirkt? Sogar Verantwortung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Vergeltung. Ihr habt in allem bewiesen, dass ihr an der Sache rein seid. Also, wenn ich euch auch geschrieben habe, dann nicht wegen des Unrechttuenden, noch wegen des Unrechtleidenden, sondern deswegen, dass euer Fleiß für uns bei euch offenbar werde vor Gott. Und jetzt, deswegen sind wir getröstet worden. Noch viel mehr aber freuten wir uns über euren Trost. Also wir sehen, diese Art der Trauer führt letztendlich zum Trost. Und Jesus nennt die glückselig, die genau das erfahren, die trauern über ihre Sünde. Und was bedeutet das? Jesus nennt die glückselig, die erkannt haben, dass sie Sünder sind vor Gott. Wir sehen jetzt hier, denke ich, die Parallele zur ersten Glückseligpreisung. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Geistliche Armut ist sozusagen das, was wir intellektuell erkennen. Und die zweite Glückseligpreisung ist der emotionale Part, der dazugehört. Ich erkenne, ich bin geistlich arm und das macht mich traurig, weil ich meine Sünde dadurch sehe. Und diese Leute, die das erkannt haben, wissen und haben erfahren, Römer 7,18, ich weiß aber, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, so schreibt es Paulus. Und deswegen trauern wir, weil wir die Sünde in diesem Leben nie loslassen werden. Leute, und niemand, der das nicht erfahren hat, wird jemals zu Gott kommen. Niemand, der denkt, ich bin geistlich reich, ich bin so reif, ach meine Sünde, ja ein bisschen. So wird niemand das Reich Gottes sehen. Niemand. Niemand wird so von Gott angenommen. Bevor man das Reich Gottes sieht, bevor man es erbt, erkennt man, dass man ein Sünder ist, dass man einen Retter braucht. Und übrigens, nach der Bekehrung bleibt das ein fester Bestandteil des christlichen Lebens. Ich habe so einen schönen Satz gehört. Die zu Gott finden, kommen nicht gelaufen, sie kommen gekrochen. Weil sie einfach erkannt haben, ich habe nichts zu bringen. Oh Herr, bitte nimm mich an. Es sind die geistlich Armen, die über ihre Sünde trauern müssen, die Jesus glückselig nennt. George MacDonald hat in seinem Kommentar Folgendes geschrieben: Wenn ein Mensch sieht, dass er gering und unwürdig ist, beginnen sich die himmlischen Tore zu öffnen. Und die den Herrn hier kennen, die haben das erlebt. Es sind die, die über ihre Sünde trauern. Im Psalm 51, wo David darüber trauert, was er mit Bathseba getan hat, und mit ihrem Mann. Wie kommt er da zu Gott? Sei mir gnädig, Herr. Wasche mich rein. Gegen dich und gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich kenne meine Übertretung. Die Sünde ist beständig vor meinen Augen. Denn Sünde bin ich geboren. Das ist dem Herrn wohl angenehm. Wenn wir so zu ihm gekrochen kommen, nichts zu bringen haben. Ein weiteres Beispiel. Da schlagen wir auch auf, Lukas 7, 37, ein sehr bekanntes Beispiel. Oh, wie ich es liebe, wenn ich die Bibeln blättern höre. Herrlich. Lukas 7, 37. Und hier heißt es: Und siehe, eine Frau, die in der Stadt war, eine Sünderin, erfuhr, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch liege. Und sie brachte ein Alabasterfläschchen mit Salböl und hinten zu seinen Füßen stehend und weinend fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Wisst ihr, die Frau kam nicht selbstbewusst in das Zimmer reingetänzelt, singend. Sie sagt, Jesus, ich habe gesündigt. Oh, du bist so, vergib mir, Amen. Oh, danke, Herr. Du bist so toll. Sie kam gebrochen. Sie kam gekrochen, weinend, völlig zerbrochen. Leute, und wann sind wir jemals so zum Herrn gekommen? Wann sind wir das letzte Mal so gebrochen zu Jesus gekommen? Und lass mich dich fragen, wann hast du das letzte Mal geweint über deine Sünde? Wisst ihr, und ich möchte so ehrlich sein, wie ich nur kann. So oft bitte ich einfach nur um Vergebung und empfinde nichts dabei. Und ich sage, Herr, vergib mir. Hier habe ich das, vergib mir. Und dann probiere ich geistig zu tun, oh danke, Herr, für deine Vergebung, du bist so gnädig. Und ich empfinde einfach nichts. Und da habe ich mich gefragt, so kann ich noch weinen? Können wir noch weinen? Oder haben wir das vergessen? Liegt es daran, dass wir die Sünde nicht ernst nehmen? Dass wir nicht wissen, was Sünde ist? Dass wir nicht wissen, wer der Herr ist? Und ich habe mir eine Illustration überlegt. Wenn jemand an den Toren von Auschwitz steht und sagt, das ist nicht so schlimm, was hier passiert ist, und die drumherum bekommen das mit, was wird der für eine Reaktion bekommen? Du hast sie doch nicht mehr alle. Sag mal, spinnst du? Und pass auf, wenn wir an den Toren von Golgatha stehen und unsere Sünde sehen, sind wir diejenigen, die sagen, ist doch nicht so schlimm. Leute, so geht's mir so oft. Vielleicht denken einige, ja, als ich mich bekehrt habe, damals, oh, da war ich gebrochen, genauso wie die Frau, damals. Aber was ist jetzt? Jesus spricht nicht davon, von den Leuten, glückselig, die mal geweint haben. Oder die mal wieder weinen. Das ist ein Zustand, den Jesus hier beschreibt. Die Trauernden, die beständig trauern. Vielleicht denkt sich einer, so ja, okay, die großen Sünden, die habe ich jetzt in letzter Zeit nicht begangen. Aber Leute, gibt es kleine Sünden vor Gott? Sünde ist immer ernst. Und wenn wir nicht über Sünde trauern, dann liegt das nicht daran, dass die Sünde nicht so schlimm ist, sondern dass wir nicht wissen, gegen wen wir gesündigt haben. Oft ist mein Herz so kalt, so unberührt. Und ich bin derjenige, der an den Toren von Golgatha steht und sagt, es ist doch nicht so schlimm. Herr, vergib. Und selbst da, wo ich weiß, dass es Sünde ist und wo ich weiß, dass ich traurig sein müsste, bin ich es nicht. Und ihr hört, denke ich, Römer 7, das, was ich tun will, kann ich nicht tun. Und das, was ich tue, das will ich nicht tun. Ich, elender Mensch. Ich denke, wir können schnell weinen über Dinge wie, wir fühlen uns ungerecht behandelt. Mein Chef hat mich gemobbt auf der Arbeit. Ich habe jemanden verloren. Wenn die eigene Mutter stirbt, oh, da, ich denke nicht, dass da irgendjemand nicht weinen würde. Aber Leute, lass mich diese ehrliche Frage stellen. Was ist schlimmer, die Mutter zu verlieren oder gegen den heiligen Gott gesündigt zu haben? Wir weinen doch schnell wegen Beziehungsproblemen, in Krankheit, auch wegen kleineren Dingen wie eine schlechte Note geschrieben, bin durchgefallen. Aber was ist mit der Sünde gegen den heiligen Gott? Vergießen wir da überhaupt noch Tränen? Ich bin so oft ein Stein vor dem Herrn, herzlos und emotionslos. Und ich habe ein Gedicht mitgebracht, das mich sehr, sehr bewegt hat. Und ich habe mir so ein kleines Lesezeichen gebastelt und habe noch 15 weitere dabei, weil ich es einfach nicht vergessen will und weil es mir so aus der Seele spricht. Hör zu. Bin ich ein Stein und nicht ein Schaf? dass ich, o Christus, unter deinem Kreuz stehe, Tropfen für Tropfen deines Blutes zähle und doch nicht wein? Nicht so jene geliebte Frauen, die mit großem Kummer dich beweinten. Nicht so der gefallene Petrus, der bitterlich weinte. Nicht so war der Dieb am Kreuz an deiner Seite. So die Sonne und der Mond nicht, die in einem sternlosen Himmel verbargen ihr Gesicht. Ein Grauen von großer Finsternis am hellen Mittagslicht. Ich, nur ich. Doch lass nicht nach, sondern such dein Schaf, Hirte der Herde wahrhaft. Größer als Mose, wende dich und schau noch einmal und schlage einen Felsen, mich. Wisst ihr, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für diesen Zustand. Denn Jesus kann Steine zum Schreien bringen. Und Jesus kann Steine schlagen, sodass sie Wasser bringen. Und genauso kann er auch uns weich machen wieder. Mich. Und sensibel für die Sünde. Dass jede einzelne Sünde uns das Herz bricht. Dass wir nicht warm werden mit der Vergebung Christi, sondern sie immer so wahrnehmen, als ob sie zum ersten Mal geschieht. Die Sünde wird uns an keiner Stelle unseres Lebens loslassen. Deswegen darf uns auch die Trauer über die Sünde an keiner Stelle unseres Lebens loslassen. Und ich würde gerne diese Stelle aus Römer 7 vorlesen. Schlag das gerne auf. Römer Kapitel 7, ab Vers 19. Und hier heißt es, denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also nun diene ich selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Seht ihr, wie das immer Teil ist von unserem Leben? Und deswegen muss immer beides vorhanden sein. Trauer und Glückseligkeit. Trauer und Vergebung. Trauer und die Suche nach dem Herrn und nach seiner Gegenwart. Wie ich schon gesagt habe, der Herr verwendet hier ein Partizip. Glückselig sind die Trauernden, ein Zustand. Nicht die mal getrauert haben oder die noch trauern werden. Nein, die Trauernden, die beständig trauern. Und Luther hat Folgendes geschrieben in den 95 Thesen. Das ist die These Nummer 4. Daher bleibt Pein, solange Selbstverachtung, das ist wahre innere Buße, bleibt. Nämlich bis zum Eintritt in das Himmelreich. Übrigens, was ich sehr interessant fand, die ersten 4 Thesen von Luther enthielten alle, was wahre Buße ist. Und das muss uns doch zum Nachdenken bringen, dass wir beständig in der Umkehr leben, in der Umkehr zu Gott. Es ist eine fortwährende Handlung der Buße. Wenn du nicht das Bedürfnis hast, nach Trauer über Sünde. Und wenn alles, was ich jetzt gesagt habe, dich einfach kalt lässt. Wenn du nicht mal traurig bist über deine Nicht-Traurigkeit, dann kann ich dir sagen, dass du sehr wahrscheinlich kein Christ bist. Und ich möchte dir sagen, kehre um und komm gekrochen zum Heiland und erkenne, wie arm du bist und wie sehr du ihn brauchst. Das Bedürfnis nach Trauer über Sünde bleibt bestehen. Das ist fester Bestandteil. Schlag mit mir auf, Römer 8, 23. Hier heißt es, nicht allein aber sie, gemeint ist die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Warum schreibt Paulus das? Wir seufzen, weil die Sünde in diesem Leben nicht aufhört. Wir haben ein tiefes Verlangen, endlich beim Herrn zu sein. Ich bin auf eine brutale Warnung gestoßen von unserem Kirchenvater Augustinus, der sagte, es gibt zahlreiche Menschen, die durch Buße verdammt werden. Es geht hier nicht um eine Bitterkeit gegenüber Sünde. Das ist nicht genug. Es geht auch nicht darum, einfach nur Gewissensbisse zu haben. Das haben Gottlose auch. Wir denken an Ahab, wir denken an Judas. Er hat das Geld auch zurückgebracht. Thomas Watson hat diesen heftigen Satz geschrieben. Wenn Pein und Gewissensbisse zur Buße ausreichend wären, dann müssten die Verdammten in der Hölle höchst bußfertig sein. Sie sind in allerschrecklichsten Qualen. Was ist wahre Buße? Was ist wahre Umkehr? Es ist die Veränderung des Herzens durch den Heiligen Geist, die zur äußeren Verbesserung führt, so schreibt es Thomas Watson. Also wir ziehen das Fazit von dieser Frage. Welche Trauer ist hier gemeint? Es ist die Trauer, und zwar die extrem tiefe Trauer über die eigene Sünde. Der Zustand der Traurigkeit. Aber warum nennt Jesus sie glückselig? Weil sie etwas bekommen. Wir sind bei der dritten Frage. Was bekommen die Trauernden? Jesus sagt, denn sie werden getröstet werden. Sie bekommen Trost. Und wer bekommt Trost? Nur die, die zuvor Trauer erlebt haben. Wie ironisch ist es, wenn jemand sich so kaputt lacht und du kommst und nimmst ihn, so wie ein ehemaliger Bruder aus unserer Jugend, und nimmst ihn am Kopf und du willst ihn trösten. Und der lacht dir ins Gesicht und sagt, ist okay. Seltsam. Nur die Trauernden können getröstet werden. Trost kommt nicht zu den Lachenden. Und wer traurig ist wegen seiner Sünde, wird von niemand anderem getröstet, als von Gott höchstpersönlich. Im Urtext sehen wir hier eine klare Betonung auf, nur sie werden getröstet. Nur die Trauernden, nur die, die über ihre eigene Sünde trauernd sind, erfahren Trost, werden getröstet werden. Also es ist sehr exklusiv. Nur für Christen. Und hier ist ein Wort verwendet, Parakaleo, das für Gott selbst verwendet wird. Denn er ist unser Trost. Er personifiziert dieses Wort. Mit anderen Worten, wenn du von ihm getröstet wirst, dann ist der gesamte Trost, den es gibt, die ganze Fülle des Trostes mit ihm bei dir. Und was passiert, wenn wir zu ihm kommen? Gekrochen? Traurig über unsere Sünde? Würde er uns jemals ausstoßen? Niemals. Er vergibt und er erneuert. Er heilt, er beschenkt und er schenkt Frieden. Die Bibel ist voll davon. Psalm 30, Psalm 50, Jesaja 55, Micha 7. Wie erging es David, als er mit gebrochenem Herzen zu Gott kam? Psalm 32, Vers 1 und 2, da heißt es, glückselig, wem vergeben ist. Glückselig, wem der Herr die Sünde nicht zurechnet, dem die Schuld vergeben ist. Seht ihr, was hier passiert? Einer der Bußpsalmen. Er tut Buße und kommt traurig zum Herrn. Und er schreibt, glückselig, die das erfahren, die Vergebung bekommen vom Herrn. Und was ist mit der Ehebrecherin passiert? Aus Lukas 7, 37, was wir vorhin gelesen haben. Wie ging sie davon? Stellt euch bitte vor, sie kam gebrochen zu Jesus, bricht das Fläschchen auf, weint, trocknet ihm die Füße. Und Jesus zieht seine Füße weg und sagt, was willst du? Ich weiß, was du getan hast. Niemals würde der Herr sowas tun. Jesus sagt ihr, alle deine Sünden sind vergeben. Geh hin in Frieden. Was glaubt ihr, wie glückselig diese Frau nach Hause gegangen ist? Wahrscheinlich sind die Tränen ihrer Trauer übergegangen, ohne eine Pause in Tränen der Freude. Was für eine Glückseligkeit erfahren wir, wenn der Herr selbst uns tröstet. Wisst ihr, was mich so ermutigt hat, ist dieser Gedanke. Es heißt hier nicht, sie werden mal getröstet. Sie werden einmal getröstet. Sie werden 100-mal getröstet, 1000-mal. Nein, wir sehen hier keine begrenzte Zahl. Und ist das nicht so gnädig von unserem Herrn? Denk an die Sünde, die dich beschäftigt, die dich nicht loslässt. Wie viele tausende Male hast du sie begangen? Und jedes Mal steht der Herr da. Sag, komm zu mir. Trau über deine Sünde, komm zu mir. Ich tröste dich. Ich glaube, wir kennen das aus Beziehungen, aus Familie. Wenn man immer und immer wieder etwas sagt und die Person es einfach nett macht, da kriege ich einen Hals, ja? Richtig schlimm. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, aber vielleicht seid ihr auch viel geistlicher als ich, dass ich irgendwann an dem Punkt bin und der hat es schon wieder gemacht. Und ich sage, nee, vergiss es. Jetzt nicht mehr. Ich habe es dir 1000-mal gesagt. Jetzt ist fertig. Wisst ihr, wie viel besser ist der Herr? Millionen Male können wir dieselbe Sünde machen. Und wenn wir Millionen Mal darüber traurig zum Herrn kommen, steht Jesus da. Wie der Vater vom verlorenen Sohn und sagt, komm zu mir, ich tröste dich. Und zwar noch mehr als das letzte Mal. Was für ein Herr. Und wie demütigt es uns, Leute, dass wir uns oft anmaßen, dem anderen zu sagen, nee, jetzt ist vorbei. Wie der Theo Lehmann, als einer vorging und der Theo Lehmann hat ihm gesagt, nee, jetzt ist zu spät. Und der Herr ist nicht so. Der Herr steht da für seine Kinder und wartet und tröstet uns. Unglaublich. Leute, und daraus fließt Glückseligkeit. Wenn wir so trauernd zum Herrn kommen, er wird uns doch nicht ausstoßen. Und wir erfahren so eine Glückseligkeit. Und deswegen sagt Jesus, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Daraus fließt Freude. Und deswegen können wir lachen. Und deswegen ist es okay, wenn Georgs Lacher lauter ist als alle anderen. Dieses Paradox begleitet uns von Trost und Trauer, solange wir leben als Christen. Natürlich gibt es hier auch eine ewige Komponente. Bald werden wir getröstet werden, bis in alle Ewigkeit. Und wie gnädig ist es vom Herrn, dass er uns jetzt schon Trost schenkt, um uns dann in Ewigkeit noch mehr Trost zu schenken. Unglaublich. Wir kommen zur vierten Frage. Wie können wir echte Traurigkeit empfinden? Wie können wir echte Traurigkeit über unsere Sünde empfinden? Und hier das, was ich erlebt habe, ist, bete ehrlich. So ehrlich, wie du nur sein kannst. Und bete, dass der Herr dir das auftut. Ich möchte euch einfach ein Beispiel geben. Ich habe gebetet und ich sehe meine Sünde und ich sage dem Herrn, oh Gott, ich will traurig sein, aber ich kann es nicht. Das bedeutet es, ehrlich zu beten. Zieh keine fromme Schau ab vor dem Herrn, sondern sag ihm, was Sache ist. Und sag ihm, und das bedeutet es, geistlich arm vor ihn zu kommen. Wenn du eben nichts mehr hast, was du zeigen kannst. Du sagst, Gott, ich lasse alle Masken fallen. Ich bin nicht traurig über meine Sünde. Ja, ich liebe sie sogar vielleicht noch. Gott, hilf mir. Mach du mich traurig. Und ich verspreche euch, der Herr wird seine Kinder, die so zu ihm kommen, nicht ausstoßen. Demütige dich vor dem Herrn, wie du nur kannst. Räume die Dinge aus, die dich abstumpfen. Und schau auf deine Sünde und das, was Jesus sie gekostet hat. Studiere die Trauer über Sünde im Wort Gottes. Ich lese uns Jakobus 4, 9. Hier ist der Ratschlag von Jakobus. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude verwandle sich in Niedergeschlagenheit. Leute, die Sünde macht uns so blind, dass wir lachend durchs Leben laufen und überhaupt nicht den Ernst der Lage erkennen. Wie Monster, die meinen, hübsch zu sein. Leute, und es ist das Wort Gottes, das uns selbst offenbart. Es ist das Wort Gottes, das unser Spiegel ist. Also lebe darin. Wie John Owen gesagt hat, entweder wird dieses Wort dich von der Sünde abhalten oder die Sünde dich von diesem Buch. Und das ist so wahr. Wir kommen zur fünften Frage. Woher weiß ich, dass ich über Sünde trauere? Wie reagierst du auf Sünde? Lachst du? Und ein ganz praktisches Beispiel, wenn wir Filme sehen oder uns Filme anschauen, die total gottlos sind und wir lachen in der ersten Reihe über die gotteslästerlichen Witze, die man sich nur vorstellen kann. Nehmen wir Sünde ernst. Weinst du über Sünde? Und ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen, wenn du noch nie über deine Sünde traurig warst, bist du kein Christ. Aber das zu wissen und das zu erfahren, ist Gold wert. Denn wenn du Christ werden willst, dann komm genau so zum Herrn. Geistlich arm, nichts zu bringen. Woher weißt du, dass du über Sünde trauerst? Gehst du auf in Sünde? Freust du dich? Hast du Verlangen danach? Empfindest du Traurigkeit, dass du die Sünde nicht bekommst? Dann ist es offensichtlich. Wie gehst du mit Sünden anderer um? Berührt dich das? Berührt es dich, wenn jemand aus unserer Gemeinde im Ehebruch lebt? Berührt es dich, wenn ein Bruder, eine Schwester mit Pornografie zu kämpfen hat? Berührt es dich, wenn Sünde um dich rum ist? Jeremia hat geweint über sein Volk. Er hat geweint. Jesus hat geweint über Jerusalem, weil ihnen die Menschen nicht egal waren. Und woher weißt du, dass du auch über Sünde trauerst, wenn du wahren Trost vom Herrn erfahren hast? Leute, und damit schließe ich. Wisst ihr, wir alle haben das schon erlebt. Wir waren traurig, wir haben geheult und wir kommen zu unserer Mutter oder zu unserem Vater und sie nehmen uns auf. Setzen uns vielleicht auf ihren Schoß und man heult und man schluchzt vielleicht. Und sie nehmen einen auf und sie trösten einen. Ich werde das nie vergessen, wie ich einmal in einem sehr gottlosen Zustand nach Hause gekommen bin. Und ich habe so Ärger bekommen und ich habe meine Sünde so vor Augen gesehen und ich war so traurig und ich bin in mein Zimmer und ich habe einfach nur geheult. Nicht, weil ich so Ärger bekommen habe, sondern weil das einfach so dreckig war. Und mein Vater ist gekommen, hat sich einfach zu mir ins Bett gelegt und hat mich getröstet, kein Wort gesagt. Obwohl er derjenige war, der mir Ärger gegeben hat. Und zwar richtig. Aber das werde ich nie vergessen. Er hat mich so getröstet. Leute, und ich möchte uns fragen zum Abschluss. Wenn Väter ihre Söhne und wenn Väter ihre Kinder und Mütter ihre Kinder so trösten können, wie kann uns der Herr trösten? Wie sehr kann er es tun? Der selbst der ganze Trost ist. Und ich möchte schließen mit der Aufforderung: Trauere über deine Sünde und komm zu Jesus und erfahre absolute Glückseligkeit. Weil er vergibt und vergibt und vergibt. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir denken daran, Herr, wie du vor dieser Menge stehst, vor deinen Jüngern stehst und diese Worte sagst: Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Herr, und wir stellen uns vor, wie du kamst auf diese Erde und wie du das gelebt hast. Herr, es heißt vieles über dich. Es heißt, dass du hungerst, dass du hungertest, dass du weintest, aber niemals heißt es von dir in der Schrift, dass du gelacht hast. Herr Jesus, und wir wollen traurig sein über unsere Sünde. Und wir wollen von dir getröstet werden, Herr. Herr, und wie sehr staunen wir, wie sehr staune ich darüber, wie sehr du tröstest. Dass wenn wir kommen, geistlich, als geistliche Bettler, absolut pleite, weinend und heulend und schluchzend über unsere Sünde, die wir schon wieder begangen haben, dass du, Herr, uns annimmst und sagst, mein Kind, ich vergebe dir. Ich lebe in dir. Und ich freue mich an dir, denn ich sehe meinen Geist in dir. Ich sehe meine Gerechtigkeit in dir. Und ich will der Sünde nicht mehr gedenken, denn alles ist bezahlt. Herr, was haben wir für einen Gott? Glückselig die, die dich kennen. Glückselig die, denen die Sünde vergeben ist. Denen alle Schandtaten vergeben sind. Danke, dass wir uns dazu zählen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du das möglich gemacht hast. Herr, und für alle, die sich auch fühlen, so oft wie ein Stein und dich am Kreuz sehen und Tropfen für Tropfen zählen von deinem Blut, aber nicht weinen. Herr, wir wollen dich bitten. Schenke, dass diese Steine hier anfangen zu weinen. Schenke, dass diese Steine hier anfangen, Wasser zu geben, traurig sind über ihre Sünde und getröstet werden von dem, der der Trost selbst ist. In Jesu Namen. Amen.